Ja, wir kommen zum letzten Teil unserer kurzen Betrachtung des Richters Gideon. Gestern Abend waren wir bis Kapitel 6, Vers 35 gekommen. Und so wollen wir ab Kapitel 6, Vers 36 lesen, bis Ende von Kapitel 7. Und Gideon sprach zu Gott: Wenn du Israel durch meine Hand retten willst, so wie du geredet hast, siehe, ich lege ein Wollvlies auf die Tenne. Wenn Tau auf dem Vlies allein sein wird und auf dem ganzen Boden Trockenheit, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand retten wirst, so wie du geredet hast. Und es geschah so. Er stand am anderen Morgen früh auf, und er drückte das Vlies aus und presste Tau aus dem Vlies eine Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott: Dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, und ich will nur noch diesmal reden. Lass es mich doch nun noch diesmal mit dem Vlies versuchen. Möge doch Trockenheit sein auf dem Vlies allein, auf dem ganzen Boden sei Tau. Und Gott tat so in jener Nacht, und es war Trockenheit auf dem Vlies allein, und auf dem ganzen Boden war Tau. Und Jerubbaal, das ist Gideon, und alles Volk, das bei ihm war, machten sich früh auf, und sie lagerten an der Quelle Harod. Das Lager Midians aber war nordwärts von ihm zum Hügel More hin, im Tal. Und der Herr sprach zu Gideon: Das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in ihre Hand geben sollte. Damit Israel sich nicht gegen mich rühme und spreche: Meine Hand hat mich gerettet. Und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus und sprich: Wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Da kehrten vom Volk 22.000 um, und 10.000 blieben übrig. Und der Herr sprach zu Gideon: Noch ist das Volk zu zahlreich. Führe sie ans Wasser hinab, dass ich sie dort läutere. Und es soll geschehen, von wem ich dir sagen werde: Dieser soll mit dir ziehen, der soll mit dir ziehen. Und jeder, von dem ich dir sagen werde: Dieser soll nicht mit dir ziehen, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk ans Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon: Jeder, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders. Und auch jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Und die Zahl derer, die mit ihrer Hand zu ihrem Mund leckten, war 300 Mann. Das ganze übrige Volk hatte sich auf seine Knie niedergelassen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon: Durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben. Das ganze übrige Volk aber soll gehen, jeder an seinen Ort. Sie nahmen die Wegzehrung des Volkes mit sich und seine Posaunen, und er entließ alle Männer von Israel, jeden zu seinen Zelten, aber die 300 Mann behielt er. Das Lager Midians war aber unten im Tal. Unter ihm im Tal. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm: Mach dich auf, geh in das Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Und wenn du dich fürchtest, hinabzugehen, so geh mit Pura, deinem Knaben, zum Lager hinab. Und du wirst hören, was sie reden, und danach werden deine Hände erstarken, und du wirst in das Lager hinabgehen. Da ging er mit Pura, seinem Knaben, hinab bis an das Ende der Gerüsteten, die im Lager waren. Und Midian und Amalek und alle Söhne des Ostens lagen im Tal wie die Heuschrecken an Menge, und ihre Kamele waren ohne Zahl wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge. Und Gideon kam, und siehe, ein Mann erzählte seinem Genossen einen Traum und sprach: Siehe, ich habe einen Traum gehabt, und siehe, ein Laib Gerstenbrot rollte in das Lager Midians. Und es kam bis zum Zelt und schlug es, dass es umfiel, und er kehrte es um, das Unterste zu Oberst, und das Zelt lag da. Sein Genosse antwortete und sprach: Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Mannes von Israel. Gott hat Midian und das ganze Lager in seine Hand gegeben. Und es geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, da betete er an. Und er kehrte in das Lager Israels zurück und sprach: Macht euch auf, denn der Herr hat das Lager Midians in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Posaunen in die Hand und leere Krüge und Fackeln in die Krüge. Und er sprach zu ihnen: Seht es mir ab und tut es ebenso. Siehe, wenn ich an das Ende des Lagers komme, so soll es geschehen, dass ihr ebenso tut, wie ich tue. Und stoße ich in die Posaune, ich und alle, die bei mir sind, so sollt auch ihr in die Posaunen stoßen, rings um das ganze Lager, und sollt rufen: Für den Herrn und für Gideon. Und Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, kamen an das Ende des Lagers beim Beginn der mittleren Nachtwache. Man hatte gerade die Wachen aufgestellt, und sie stießen in die Posaunen und zerschmetterten die Krüge, die in ihrer Hand waren. Und die drei Abteilungen stießen in die Posaunen und zerbrachen die Krüge, und sie hielten in ihrer linken Hand die Fackeln und in ihrer rechten Hand die Posaunen zum Blasen und riefen: Schwert des Herrn und Gideons! Sie standen jeder an seiner Stelle, rings um das Lager. Da fing das Lager an zu laufen und schrie und floh, und sie stießen in die 300 Posaunen, und der Herr richtete das Schwert des einen gegen den anderen, und zwar im ganzen Lager, und das Lager floh bis Bethschitta, nach Zerera hin, bis an das Ufer von Abel-Mehola bei Tabat. Die Männer von Israel wurden zusammengerufen von Naphtali und von Asa und von ganz Manasse, und sie jagten Midian nach. Und Gideon sandte Boten in das ganze Gebirge Ephraim und ließ sagen: Kommt herab Midian entgegen und nehmt ihnen die Gewässer bis Bet-Bara und den Jordan. Da wurden alle Männer von Ephraim zusammengerufen und nahmen ihnen die Gewässer bis Bet-Bara und den Jordan. Und sie fingen die zwei Fürsten von Midian, Oreb und Seb. Und sie erschlugen Oreb an dem Felsen Oreb, und Seb erschlugen sie bei der Kelter Seb. Und sie jagten Midian nach, und die Köpfe Orebs und Sebs brachten sie zu Gideon auf die andere Seite des Jordan. Soweit zunächst das Wort Gottes. Obwohl die Geschichte Gideons ja noch weitergeht, wollen wir uns etwas beschränken auf diesen wunderbaren Sieg, den Gideon mit seinen 300 Mann errungen hat. Wie Glaubenshelden aus Schwachheit Kraft gewinnen, das war so ungefähr der Titel. Ich habe meinen Zettel verloren, aber ich glaube, so ähnlich hieß es. Und das ist auch das Thema, was wir heute Abend hier vor uns haben. Zunächst wollen wir uns nochmal etwas damit beschäftigen, dass Gott ja auch eine gewisse Geduld hatte mit diesem schwachen Knecht, mit diesem furchtsamen Mann, könnten wir sagen. Das ist gestern schon, haben wir das teilweise schon besprochen. Wir haben diese Stellen schon genannt, wo dem Gideon gesagt wird: Fürchte dich nicht. Und dass er sich auch fürchtete, diese Ascherim umzuhauen bei Tag, deswegen tat er es bei Nacht. Und wir haben auch heute nochmal davon gelesen, Kapitel 7, Vers 10, dass Gott zu ihm sagt: Wenn du dich fürchtest, hinabzugehen. Und so weiter. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Das beeindruckt bei diesem Mann, dass er nicht nach menschlichen Kriterien ein Held war, sondern dass er eigentlich jemand war, der in gewisser Hinsicht schlechte Voraussetzungen mitbrachte, um solch einen Sieg zu erringen. Aber dass gerade Gott da ansetzt, wo wir vielleicht schwach sind, um dann seine Kraft entfalten zu lassen. Das ist oft so. Das ist ein Prinzip Gottes. Nicht da, wo wir meinen, stark zu sein, da können wir große Siege erringen, sondern oft ist es so, wenn wir uns wirklich schwach fühlen, wenn es Einschränkungen gibt, das der Apostel Paulus auch erlebt hat. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, sagt er. Und das ist jetzt nicht, dass man sich das einfach so einredet.
können wir auch ganz fromm reden und sagen, ich fühle mich jetzt mal ganz schwach und dann kommt die Kraft Gottes über mich. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern das ist Realität gewesen. Wenn man das bei Paulus liest, in welchem Zusammenhang er das sagt, mit welchen Einschränkungen er leben musste zum Beispiel das, und das war ja gerade das Schlimme eigentlich, dass er dreimal zum Herrn flehte wegen dieses Dorns im Fleisch. Und das war jetzt nicht nur so ein kleiner Splitter, sondern etwas, was ihm wirklich wehtat, wo er sicherlich den Gedanken hatte, so kann ich dem Herrn nicht dienen. Das funktioniert nicht. Und der Herr ihm deutlich macht, gerade so funktioniert es. Das ist sicherlich Oberstufe, das ist mir schon klar. Aber das ist immer wieder beeindruckend, wie Gott doch durch schwache Gefäße Großes bewirken kann. Und das wollen wir auch hier uns heute Abend anhand dieses Beispiels vor Augen führen. Wir hatten gesehen in Vers 34, dass der Geist des Herrn über Gideon kam. Und wir haben das verbunden oder eine Parallele gefunden, auch im Neuen Testament, dass auch den Ephesern gesagt wird, werdet mit dem Geist erfüllt. Und das dürfen wir auch heute noch erleben, dass er, der Heilige Geist, uns für einen Dienst, für eine Aufgabe doch auch erfüllen kann. Das unterscheidet sich etwas von diesem Begriff vollheiligen Geistes, wo man den Eindruck hat, da geht es wirklich um eine gewohnheitsmäßige oder um einen Zustand, dass irgendwie alles doch von dem Heiligen Geist auch kontrolliert wird in unserem Leben. Manchmal sind wir leider weit davon entfernt. Aber der Geist Gottes möchte ja immer und besonders auch in Verbindung mit solchen Aufgaben, die der Herr uns schenkt, er möchte immer den Herrn verherrlichen. Das finden wir in Johannes 16, diese Tätigkeiten des Heiligen Geistes und die Ziele des Heiligen Geistes, dass doch Christus verherrlicht wird. Daran kann man auch geistliches Verhalten messen. Das ist ja auch immer wieder so eine Frage, manchmal wird einem vielleicht vorgeworfen, das ist so eine Floskel, geistlich. Das ist nicht geistlich, das ist keine geistliche Gesinnung. Manche meinen, das könnte man gar nicht prüfen. Das ist so ein abstrakter Begriff, eine abstrakte Formulierung. Was ist schon geistlich? Aber ich meine, das ist durchaus prüfbar, was geistlich ist. Was der Geist wirkt, natürlich immer in Verbindung mit dem Wort Gottes für uns heute unbedingt. Immer dem Willen Gottes entsprechend. Und wie gesagt, immer, dass Gott und sein Sohn sich verherrlichen kann. Wenn der Mensch groß wird, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, das ist nicht geistlich. Das, dahin führt der Geist nicht. Und das werden wir auch gleich noch sehen in Verbindung mit den Waffen, die Gideon und seine 300 Leute verwenden, was das bedeuten kann, inwieweit wir zurückstehen müssen und das Licht Gottes leuchten lassen müssen. Nun, man würde denken, er hatte doch jetzt Mut gefasst, der Geist des Herrn bekleidet ihn. Und dann kommt jetzt in Vers 36, er stieß noch in die Posaune und er sammelt da Menschen um sich, um jetzt gegen Midian und Amalek und die Söhne des Ostens zu kämpfen, die sich da versammelt hatten. Und doch heißt es hier, Gideon sprach zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, so wie du geredet hast. So wie du geredet hast. Eigentlich war das doch klar, oder? Gott hat es doch gesagt. Geh hin in dieser deiner Kraft. Habe ich dich nicht gesandt? Vers 14. Ich werde mit dir sein. Eigentlich war doch alles gesagt, alles geklärt, oder? Ja, einerseits, meine ich, finden wir uns selbst wieder. Wir bekommen doch immer wieder vielleicht Zweifel, wenn es dann soweit ist, dass man vielleicht ein Gespräch hat, dass man einen Konflikt, sich mit einem Konflikt befasst. Hier ist es ja so,
dass diese Feinde aus dem Land vertrieben werden, dass das Volk Israel befreit werden soll von diesem Feind Midian, der alles überlagert, überschwemmt hatte, sodass sie überhaupt keinen Nutzen mehr aus diesem Land zogen, dass sie den Genuss dieses Segens, den Gott ihnen schenken wollte, nicht mehr hatten. Dieser Gedanke, Armut im Volk Gottes, Israel verarmte sehr, hat uns ja im ersten Vortrag beschäftigt. Und das ist immer noch etwas, was mich auch beschäftigt. Und das darf und muss uns beschäftigen. Das kann uns nicht egal sein, wenn wir verarmen. Das ist schrecklich. Gott hatte ja gesagt, ich bringe dich in ein Land, in dem du nicht in Dürftigkeit Brot essen wirst. Gott gibt so reichlich und wir haben eigentlich alles. Wir haben gesehen, gesegnet mit den geistlichen Segnungen, mit allen, mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Und wie wenig machen wir sie uns zunutze. Ich möchte das aber mal noch ganz praktisch anwenden, weil dieser Gedanke ja doch wichtig ist, auch für dieses Thema hier. Wovon befreien wir uns? Worum geht es? Um welchen Kampf? Ich glaube, es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo wir in der deutschen Sprache so viel gute Literatur zur Verfügung hatten, die uns das Wort Gottes wirklich aufschließt, nahe bringt. Da sind manche Länder, manche Sprachen völlig benachteiligt. Also wer, wie soll ich mal sagen, den ganzen Segen schöpfen will, darf ich das mal so sagen, der muss Englisch lesen. Da gibt es noch mehr, keine Frage. Aber es ist so viel übersetzt worden, es ist so viel veröffentlicht worden. Es ist ein Segen. Und wer Englisch kann, junge Leute heute sowieso, biblisches Englisch ist ein bisschen anders, muss man sich ein bisschen reindenken. Aber das ist eine Segensfülle. Ich kann das immer nur wieder empfehlen. Wenn man mal da Geschmack dran bekommen hat, was das für ein Segen ist. Es geht nicht darum, dass man nur einfach den Kopf sich füllt, sondern das geht zu Herzen. Das ist etwas, was uns das Wort Gottes kostbar macht, Zusammenhänge erklärt. Allein wenn wir das Thema Opfer, das uns ja gestern auch etwas beschäftigt hat, mal vertieft, wie wunderbar, wie groß wird uns der Herr und sein Sühnetod. Wunderbare Dinge, die besonders durch die Erweckungszeit im 19. Jahrhundert zutage gekommen sind. Und ja, ich möchte das nicht weiter ausführen, aber manchmal habe ich den Eindruck, die Schränke stehen voll. Oder das Internet, Bibelkommentare, was es auch gibt. Und wir sind vielleicht doch arm in Gott. Wir haben diesen Reichtum des Christus irgendwie nicht verinnerlicht. Wir haben wenig davon aufgenommen. Ich habe noch an diese Stelle heute Morgen gedacht, als wir zusammen waren. Paulus sagt in Hebräer 5, über diesen haben wir viel zu sagen. Und da frage ich mich manchmal, was habe ich denn eigentlich über den Herrn zu sagen? Wenn man bei den alten Brüdern mal nachliest, wenn sie über 1. Johannes 1 schreiben, Gott ist Licht, da können sie Seiten füllen. Und manchmal, wo wir heute Seiten füllen, da schreiben sie kaum etwas. Aber über Gott, über den Person des Herrn Jesus, da konnten sie was sagen. Da hatten sie viel zu sagen. Das waren wirklich reiche Christen. Die hatten wirklich tiefe Erkenntnis. Geht mir nicht darum, dass wir jetzt alle Lehrer werden, das alles verstehen. Da hat auch jeder nur ein gewisses Maß an Zeit. Aber wichtig ist, dass wir diesen Segen, den Gott uns zugedacht hat, in dem wir eigentlich ja stehen, dass wir etwas mehr davon erfassen, dass wir uns befreien von diesem Feind Midian, der uns das alles rauben will, der das alles zum Ersticken bringen will. Und wir haben gesehen, das ist die Welt in der Form, dass es viele Angebote, viele Dinge gibt, auch die einfach mit irdischen Verpflichtungen zusammenhängen. Wir werden das auch gleich nochmal sehen. Und dass wir dann uns manchmal binden lassen. Es gibt vieles, was überhaupt nicht böse ist. Das ist, glaube ich, Midian. Es ist nicht alles böse, sondern so wie der Herr Jesus das auch sagt, seinen Jüngern, wenn es zum Beispiel auch um Nahrung und Bekleidung geht, dann sagt der Herr zu ihnen, trachtet nicht nach diesen Dingen. Danach trachten die Nationen. Und uns beschäftigt das manchmal. Kleidung, Auto, Haus und was es nicht alles ist. Und wir werden geistlich arm. Das wäre schade. Und wenn es so ist, dann wollen wir doch sozusagen diesen Befreiungsschlag vornehmen. Und manchmal ist das vielleicht auch so, dass wir eben als Gemeinschaft oder als Gläubige, das Volk Gottes, in welchem Kreis auch immer, wir vielleicht auch nochmal merken, da ist Armut eingekehrt und wir müssen wirklich Hand anlegen. Wir müssen uns stark machen dafür, dass der Feind zurückgedrängt wird. Ja, und vielleicht sagt Gott zu dir, dich möchte ich gebrauchen. In der Richtung hast du vielleicht eine Aufgabe. Vielleicht unter Gläubigen. Wir können das auch etwas weiter fassen natürlich hier. Ich meine, das spricht in mancher Hinsicht uns an, egal welchen Auftrag wir haben. Aber manchmal ist es vielleicht so, dass wir verspüren, der Herr möchte mich gebrauchen, nicht nur im Blick auf mich, für mich selbst, für meine Familie, sondern vielleicht auch darüber hinaus. Aber wir sind vielleicht auch sehr zögerlich. Wir haben das eigentlich klar vor Augen, dass wir etwas tun sollen, und doch fragen wir dann nochmal sicherheitshalber, Herr, durch mich, durch meine Hand? Ja, Gott hätte sagen können, habe ich dir doch klar gesagt. Also, willst du nicht? Dann nehme ich jemand anderen. Aber Gott ist geduldig. Ich meine, er ist sehr geduldig. Er kennt das Herz Gideons. Und er legt ja hier dieses Wollvlies auf die Tenne. Und er bittet darum, wenn Tau auf dem Vlies allein sein wird und auf dem ganzen Boden Trockenheit, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand retten wirst, so wie du geredet hast. Eigentlich weiß ich's ja. Aber bitte, bestätige es noch einmal. Das scheint mir so das Anliegen von Gideon zu sein. Dass er natürlich dann sogar zweimal, also nochmal nachlegt und das Ganze noch umkehren will, das fordert ja schon etwas heraus. Deswegen sagt Gott, Gideon auch zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich. Und ich will nur noch diesmal reden. Lass es mich doch nur noch diesmal mit dem Vlies versuchen. Ich finde es schon sehr erstaunlich, wie Gott darauf reagiert, dass er ihm das so schenkt. Er will ihn einfach ermutigen. Und wenn man jetzt weiter die Geschichte verfolgt, dann sieht man ja Kapitel 7, Vers 9 und folgende, dass Gott genau wusste, was in seinem Herzen war. Und wenn du dich fürchtest, sagt er hier zu Gideon. Ist ja interessant, als hört sich so an, als wüsste Gott nicht so genau. Aber Gott wusste ja genau, was in seinem Herzen ist, dass er wirklich Angst hatte, dass er immer noch eine oder nochmal eine Ermutigung brauchte. Also einerseits sehen wir hier, dass Gideon kommt und wir denken, Gott ist sehr langmütig, sehr gütig, dass er ihm so entgegenkommt, ihm nochmal ein Zeichen gibt. Und andererseits habe ich den Eindruck, Gott legt nochmal nach, er selbst, ohne Aufforderung, sagt, ich gebe dir nochmal eine Bestätigung, nochmal eine Ermutigung. Offensichtlich brauchte er das. Und vielleicht ist das auch sehr unterschiedlich. Gott kennt unsere Herzen und dementsprechend reagiert er auch. Und er ist immer gütig, das wollen wir doch auch immer wieder so zur Kenntnis nehmen und daran festhalten. Was soll das denn jetzt mit diesem Wollvlies? Ich finde das auch gar nicht so ganz einfach. Ich frage mich sogar, warum nimmt der Gideon ein Wollvlies? Das ist auch für mich noch nicht, habe ich noch nicht abschließend beantworten können für mich. Aber man hat schon den Eindruck, dass es hier irgendwie ein Bild des Volkes Israel ist. Das scheint sehr plausibel zu sein. Und das Problem war ja, dass dieser Tau, der von dem Segen Gottes spricht, dass der eben nicht mehr auf diesem Vlies war. Der Segen war sozusagen abhanden gekommen. Nun, war der Segen denn bei den Nationen, bei diesen Völkern? Aber so schien es ja. Als sie hatten die Oberhand. Aber er wollte hier, wenn Tau auf dem Vlies allein sein wird und auf dem ganzen Boden Trockenheit. Er wünschte sozusagen, dass dieses Volk nochmal wieder, ob er das so wollte, weiß ich nicht, aber wir können es so interpretieren, dass doch nochmal wieder der Segen Gottes sozusagen auf dieses Volk kommen würde.
Wenn das jedenfalls sein Anliegen war, oder wir das auch für uns als Anliegen nehmen, das ist doch ein sehr schöner Gedanke. Und der Rest, ja, dieses Volk, was im Moment die Oberhand hatte, das sah vielleicht sogar gesegnet aus, aber das sollte dann trocken bleiben. Da sollte Gott Gericht sozusagen rüberbringen über diese Völker. Und dann natürlich andersherum. Da fragt man sich ja, wie ist das zu verstehen? Prophetisch, denke ich, lässt sich das sehr gut erklären, dass nämlich eine Zeit kommen würde, und die ist nämlich heute, da ist Israel trocken, das Volk. Eine Decke liegt darüber, sie erkennen nicht den Segen Gottes, erfassen sie nicht, nur ein kleiner Überrest, der aber letztlich in den Segen der Nationen, wozu wir gehören, dazu gehört und diesen Segen empfängt. Wir sind jetzt in dieser Zeit, wo dieses Israel beiseite gestellt ist und die Nationen diesen Segen Gottes empfangen. Das ist sicherlich eine Erklärung hier, warum Gideon das genau so machen wollte, aber er wollte offensichtlich klar erkennen, willst du mich wirklich dazu gebrauchen? Und ich möchte das nur mal ganz kurz als Anlass nehmen, um über diese Frage nachzudenken, den Willen Gottes erkennen in meinem Leben für einen Auftrag. Das ist doch auch immer wieder eine Frage, die uns beschäftigt. Manchmal in kleinen Dingen hoffentlich, manchmal in größeren Entscheidungen. Und das ist ja auch nicht immer so einfach. Manchmal machen wir uns vielleicht auch wirklich schwer. Ich meine, dass 1. Korinther 10 am Ende, der letzte Abschnitt, uns da auch eine ganze Menge Hilfestellungen gibt. Da wird zum Beispiel gesagt, ich reiße das mal ganz kurz an, können uns jetzt da nicht lange aufhalten. 1. Korinther 10, Vers 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Wenn man diesen Filter ansetzt, da kommen wir schon einen Schritt weiter. In manchen Fragen. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Wieder einen Schritt weiter. Man hat den Eindruck, hier werden so verschiedene Filter gesetzt, die man anwenden kann. Eine Frage ist, soll ich das jetzt tun? Ist das richtig? Ist das der Wunsch des Herrn? Und da kann man braucht da gar nicht auf spektakuläre, übernatürliche Erscheinungen oder Fügungen in unserem Leben warten. Das ist ja manchmal so. Am liebsten hätten wir so das Vlies ausgelegt. Das ist sprichwörtlich geworden. Hat mir jetzt auch ein Bruder noch gesagt, er hätte da im Moment noch ein Vlies ausgelegt. Er wartet auf die Antwort Gottes in seiner Sache. Und das ist offensichtlich eine größere Entscheidung. Er wollte eine gewisse Veränderung in seinem Berufsleben oder auch im Dienst für den Herrn. Er hat mir das im Detail nicht geschildert. Aber er ist so nicht glücklich und hat gesagt, ich habe ein Vlies, oder er hat sogar gesagt, ich habe Vliese ausgelegt. Man wartet, welches wohl nass wird. Aber so ist das doch eigentlich gar nicht. Oder habt ihr schon mal was ausgelegt und es wurde irgendwie anders, veränderte sich? Mir hat ein Christ, ein Bruder, kann man sagen, auch mal gesagt, ja, ich lege die Sache dem Herrn dann vor und wenn ich dann so unruhig bin und nachts wach werde, ja, dann ist ganz klar, das ist es nicht. Jeder hat ja so seine Art, wie er das irgendwie erkennt. Aber ich glaube nicht, dass das, also die äußeren Dinge, das sind, was der Herr eigentlich benutzen will, sondern er will uns doch geistlich anhand des Wortes Gottes führen. Er will immer wieder uns ein Empfinden geben, vielleicht auch einen Impuls geben. Der Geist zeugt ja auch mit unserem Geist, der Heilige Geist, mit unserem menschlichen Geist, dass er uns vielleicht einen Gedanken gibt, eine Idee. Heute Morgen war das vielleicht auch so eine Situation, wo wir uns gefragt haben, Herr, was willst du, wer soll es denn sein? Wer soll denn aufstehen, ein Wort sagen? Ich muss euch sagen, ich habe das nicht immer so klar vor Augen. Aber vielleicht gibt es mal einen Impuls, einen Gedanken, wo der Herr dich aufmerksam machen möchte. Ist nicht so spektakulär, aber diese Fragen mit nützlich, erbaulich, die helfen in vielen Fällen auch weiter. Oder es geht auch um die Frage des Gewissens in diesem Abschnitt. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. Es geht zum Beispiel auch um die Frage der Danksagung, ob man für Dinge Dank sagen kann und ob das, was ich tue, Vers 31, zur Ehre Gottes ist
Und was den Anstoß betrifft, also dass man vielleicht anderen auch ein Anstoß sein kann, nein, das sollte ja auch nicht der Fall sein. Indem ich nicht meinen Vorteil suche, alle solche Kriterien, die wir anlegen können an unser Verhalten, an unsere Frage, ist das jetzt der Wille des Herrn für mich, diese Aufgabe zu erfüllen, in diese Richtung zu gehen? Das meine ich, das wollen wir nicht technisch abarbeiten, abhaken, aber es sind doch Hilfestellungen. Aber darüber hinaus kann es auch schon mal sein, dass wir einen ganz guten Wunsch haben. David hatte auch so einen guten Wunsch, dem Herrn ein Haus zu bauen. Es wird sogar so bewertet, ich glaube Samuel spricht, oder der Prophet spricht, Entschuldigung, nicht Samuel, der Prophet spricht zu Salomo über seinen Vater, dass er einen guten Wunsch hatte. Und doch sollte er das nicht bauen. Das war Salomo vorbehalten. Wir sehen, das ist nicht schwarz-weiß. Es gibt auch manchmal Dinge, die wir sicherlich in Schwachheit tun oder einen Wunsch haben und dann kommt etwas dazwischen und wir sind vielleicht auch enttäuscht. Aber der Herr hat vielleicht jemand anderes vorgesehen. Das wollen wir alles zur Kenntnis nehmen. Das ist ein großes Thema, denke ich, was uns immer wieder mal beschäftigt. Aber wir wollen jetzt nicht auf äußerliche Dinge so sehr achten. Natürlich führt der Herr auch durch Umstände. Aber selbst wenn man eine Frau vielleicht sucht oder wenn man eine Frau einem aufgefallen ist, die man als Lediger vielleicht dann heiraten möchte, wo man eine Zuneigung zu entwickelt, dann kann das auch sein, dass es einfach nur im Herzen wächst. Manche erzählen ganz großartige Geschichten. Da getroffen und in dem Moment habe ich gedacht, und da, Fügungen in jeder Hinsicht, wunderbare Geschichten. Als ich zu meinen Schwiegereltern kam, ich habe nichts erzählen können. Vielleicht war ich einfach nur ungeistlich. Trotzdem bin ich dankbar für meine Frau, die ich heute habe. Und ich freue mich über alle, die sich mitgefreut haben damals. Das sind ja so ganz einfache Dinge vielleicht. Vielleicht ist es einfach nur in meinem Herzen so gewachsen. Wenn man sich immer wieder auch vor dem Herrn prüft. Ich meine, dann kann der Herr einen auch führen, Schritt für Schritt. Wir kommen jetzt hier zu Kapitel 7. Sie machen sich hier früh auf, sind an der Quelle Harod. Da merken wir wieder etwas von der Stimmung. Ich meine, das gibt uns dieses Wort Harod an. An der Quelle Harod, das heißt Zittern. Das Lager Midians aber war nordwärts von ihm zum Hügel More hin. Das bedeutet Furcht. Merken wir die Stimmung im Volk Israel? Die Soldaten, die sich da alle um Gideon geschart hatten, irgendwie hat man den Eindruck, alle sind hier nicht die Helden. Alle zittern, fürchten sich. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist so zahlreich, als dass ich Midian in ihre Hand geben sollte. Damit Israel sich nicht gegen mich rühme und spreche, meine Hand hat mich gerettet. Das war doch sicherlich ein Hinweis Gottes, eine Forderung Gottes. Die hat dem Gideon doch sicherlich wehgetan. War er nicht dankbar dafür, dass er welche gewinnen konnte? Und überhaupt, war das nicht so im Buch Josua oder zur Zeit Josuas, als sie damals gegen Ai kämpfen wollten? Ich muss gerade nochmal die Stelle suchen. Kapitel 7. Vers 3. Es ziehe nicht das ganze Volk hinauf, etwa 2000 Mann oder 3000 Mann mögen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk hin, denn sie sind wenige. So eine kleine Stadt Ai, die konnte man doch gut mit einigen Leuten schlagen. Aber dann kam die große Niederlage. Und dann gab es diese Aufforderung, dass sie doch mit ganz Israel sozusagen versammelt sein sollten und gegen diese Stadt ankämpfen sollten. Und jetzt genau das Umgekehrte. Also damals meinte man mit wenigen, aber Gott sagt nein, alle. Und jetzt hat man einige oder viele gesammelt, 32.000. Und jetzt sagt Gott, das ist viel zu viel. Man hat da auch darauf hingewiesen, dass es in der Zeit nach den Aposteln, wo vieles auseinandergebrochen ist, dass manches nicht mehr vergleichbar ist mit der Anfangszeit, manches auch nicht mehr so getan werden kann wie am Anfang. Wenn man heute eine Einheit des Volkes zurückführen würde, zu einer Einheit des Volkes, das würde gar nicht funktionieren. Nicht, dass wir nicht diesen Gedanken der Einheit aufgeben würden. Es gibt immer noch diesen einen Leib, das ist überhaupt keine Frage. Aber zusammenzustehen, mit einer Ausrichtung gegen einen Feind zu kämpfen, das ist leider nicht mehr gegeben. Wie schön wäre das? Das ist in Zeiten des Verfalls, des Niedergangs so leider nicht mehr möglich. Und Gott möchte trotzdem, dass Siege errungen werden, dass das Volk befreit wird. Und er sagt, nicht, dass man spreche, meine Hand hat mich gerettet. Ja, 32.000 zu 135.000, wie wir das ja finden, das ist doch eigentlich schon ein Verhältnis, 1 zu 4, das würde doch schon knapp werden, da muss man schon sehr mutig sein. Da muss man ja schon besonders geübt sein, um solch ein großes Heer in die Flucht zu schlagen. Aber Gott sagt, das ist mir viel zu viel. Wenn Gideon sagt, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, dann merken wir, der ist ja schon sehr demütig, er ist sehr unsicher. Aber wenn Gott hier sagt, nicht, dass ihr sprecht, meine Hand hat mich gerettet, dann wäre das sicherlich ein Stolz, das wäre eine Sicherheit, das wäre ein hochmütiges, eine hochmütige Sprache. Und deshalb, das wollte Gott nicht. Gott wollte sich verherrlichen und nicht, dass das Volk sich selbst darauf etwas einbilden würde. Und deshalb sollen die Furchtsamen und die Verzagten umkehren und sich zurückwenden vom Gebirge Gilead. Stellt euch das vor, dass Gott ihm den Auftrag gibt, nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus und sprich, wer furchtsam und verzagt ist. Wisst ihr, wer da vorne stand und sprach? Der Furchtsame und Verzagte. Das war doch Gideon. Ich finde das erstaunlich, dass er das so sagt. Aber er war vielleicht derjenige, der am besten mitempfinden konnte, wenn jemand jetzt zitterte. Das hat er selbst erlebt. Bis er endlich mal zu dieser Festigkeit kam, dass er sagte, jawohl, Gott will mich schicken. Vielleicht konnte man das von ihm auch besonders annehmen. Wer gar nichts kennt von Angst und sagt, die Furchtsamen bitte nach Hause, das kommt, glaube ich, nicht so gut an, als wenn jemand Mitempfinden hat, weil er selbst auch solch eine Veranlagung hat. Ja, und jetzt kehren vom Volk 22.000 zurück. Vielleicht hatte Gideon erwartet, dass mal 2.000 zurückmarschieren. Ich weiß es nicht. Aber so viele Ängstliche? 22.000, es bleiben nur noch 10.000 übrig. Wie soll man das schaffen? Und dann sagt der Herr, noch ist das Volk zu zahlreich. Führe sie ans Wasser hinab, dass ich sie läutere. Jetzt wird es aber eng. Jetzt ist wirklich Glauben gefragt. Festes Vertrauen, dass Gott einen Sieg schenken wollte. Wie ist das eigentlich heute mit Zahlen? Ist euch das schon mal aufgefallen? Dass die Welt des Internets uns wieder sehr stark zahlenorientiert macht? Wie viele Klicks bei diesem YouTube-Video? Habt ihr das gesehen? 100.000! Was für ein Segen! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das immer so 1:1 zu übertragen ist. Aber so denken wir vielleicht. Bei Gott spielen die Zahlen gar nicht so eine Rolle. Es ist interessant, dass das Alte Testament sehr viele Zahlen enthält. Und bis zum Anfang der Apostelgeschichte werden die Bekehrungen gezählt. 4.000 oder 5.000 an einem Tag. Unfassbar. Oder 3.000, ich weiß nicht mehr genau. Es gibt ja zwei Zahlen, die da genannt werden. Und da wünschen wir uns manchmal vielleicht, dass auch sowas passiert heute. Große Erweckungen, Bekehrungen durch eine Predigt. Ganz viele. Aber interessant ist, dass derjenige, durch den vielleicht die meisten Menschen zum Glauben gekommen ist,
sind, Paulus keine einzige Zahl nennt. Im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte, der Briefe, da lesen wir nichts von Zahlen. Hätten wir gerne mal gewusst, oder? Ich schon. Das würde mich schon interessieren, wie viele Menschen durch Paulus zum Glauben gekommen sind. Aber das würde vielleicht auch den Paulus groß machen. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott heute mit uns handelt, dass es um Zahlen geht. Dieses Messen, das ist eigentlich sehr menschlich. Das passt zum Alten Testament und zu dieser Übergangszeit, aber dann hört das auf. Es gelten geistliche Werte. Und hier sehen wir, dass das eigentlich überhaupt keine Rolle spielt bei Gott, ob das 32.000 sind, 10.000 oder ob es dann letztlich nur 300 sind. Er führte sie in das Wasser hinab. Vers 5, jeder, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders und auch jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Und dabei kommen die 300 Männer heraus. So, es gibt also zwei Gruppen hier. Und das, meine ich, hat wieder mit unserem Thema zu tun. Wer ist geeignet, diesen Kampf gegen Midian aufzunehmen? Das sind solche, die mit der Hand zum Mund führen, die im Vorbeigehen sozusagen Wasser trinken. Und die anderen, die haben sich niedergelassen, auf die Knie niedergelassen. Und ich meine, das ist wirklich eine wichtige Lektion auch für uns. Dazu möchte ich mal zwei Stellen lesen, die erste aus 2. Timotheus 2. Timotheus 2, Vers 4. Niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Da steht jemand im Kriegsdienst. Das ist ja ein Bild für uns als Gläubige. Und wir kämpfen für den Herrn, für die Wahrheit, für das Evangelium, in welcher Hinsicht wir das auch betrachten wollen. Es gibt ja unterschiedliche Aspekte. Aber solch einer, der auf den Kampf ausgerichtet ist, der verwickelt sich nicht in die Beschäftigungen des Lebens. Das heißt schon, dass er den Pflichten des Lebens nachkommt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber er verwickelt sich nicht darin. Oder ein zweiter Vers, der uns auch weiterhilft, 1. Korinther 7. Vers 29, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist gedrängt. Im Übrigen, dass auch die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden als Nicht-Weinende, und die sich Freuenden als sich Nicht-Freunde, und die Kaufenden als Nicht-Besitzende, und die Welt Gebrauchenden als sie nicht als Eigentum Gebrauchende. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ist interessant, meine ich, wie der Apostel Paulus hier sagt, die Zeit ist gedrängt. Wir haben einen Kampf zu führen. Bald kommt der Herr. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Da können wir uns nicht auf alles einlassen, was es gibt. Selbst in diesen verpflichtenden Beziehungen, und wir haben das ja heute Morgen gesehen, wenn wir eine Frau haben, dann müssen wir sie lieben, dann brauchen wir Zeit für sie. Und trotzdem muss es Zeiten geben, dass wir Männer so sind, als hätten wir keine Frau. Es muss Momente geben, wo wir auch alleine für den Herrn unterwegs sein dürfen oder sein Wort auch studieren dürfen. Und natürlich auch im Blick auf das, was hier sonst gesagt wird, zum Beispiel der letzte Punkt, was die Welt betrifft, die Welt Gebrauchenden, aber nicht so, als wäre das unser Eigentum, als wäre das unser Besitz, als müssen wir das alles verwalten. Nein, wir nutzen manches in dieser Welt, auch von diesen Dingen, die nicht verboten sind, die nicht sündig sind. Aber die Frage ist eben, ob ich mich daran niederlasse. Wir haben gestern in der Pause auch kurz noch gesprochen, dass die Filme ein ganz großes Thema geworden sind. Nicht nur bei Weltmenschen, sondern bei uns Gläubigen. Ist manchmal auch sehr stressig im Beruf. Und dann gucken wir uns gerne einen Film an und entspannen dabei. Filmabend, möglichst jede Woche ein, vielleicht auch zweimal die Woche oder dreimal, ist ja nichts Schlimmes. Sind keine schlechten Filme. Dann lassen wir uns nieder an dieser Erfrischung, die vielleicht wirklich eine Erfrischung ist. Aber der Umgang mit den irdischen Dingen, der zeigt uns, inwieweit wir uns qualifizieren oder disqualifizieren für den Kampf Gottes. Für die Dinge Gottes. Also der Umgang mit dem Irdischen lässt ja oft Rückschlüsse zu auf den Umgang mit den geistlichen Dingen. Wenn das eine sehr großes Gewicht hat, wenn es viel Zeitraum hat, wenn wir uns niederlassen, wenn wir das genießen und wir sagen, auch das muss sein, Sport, ja, wir brauchen Bewegung und. Ist auch so. Aber wenn wir uns daran niederlassen, dann werden wir sozusagen zur Seite gestellt. Dann kann der Herr uns so nicht gebrauchen, jedenfalls nicht an der Front. Wir werden sehen, dass die Leute, die all nach Hause gehen, hinterher nochmal wieder rekrutiert werden. Die werden nicht abgestempelt. Bei dem Herrn ist sozusagen niemand abgestempelt. Es gibt immer noch wieder eine Gelegenheit, auch zu kämpfen, den Feind zu verdrängen. Aber ich finde, das ist ja eine ganz wichtige Lektion für uns. Inwieweit knien wir uns hin, lassen uns nieder, selbst wenn es um Bedürfnisse geht. Diejenigen, die heute Morgen ja hier waren, wir haben da über den Isaak nachgedacht. Der hat sich sozusagen am Essen niedergelassen. Dieses schmackhafte Gericht, das war ihm so wichtig geworden. Da ging er sozusagen drin auf. Und dann wurde er, ja, oder in diesem Zusammenhang wird auch gesagt, dass er blind war oder schlecht sehen konnte. Wir geistlicherweise leiden wir. Wir verarmen, wenn dieses Natürliche, selbst wenn es nur Bedürfnisse sind, Verpflichtungen, wenn die Überhand nehmen, wenn wir uns davon beherrschen lassen. Wie wichtig ist, dass wir da einen klaren Blick für haben. Was hat Ewigkeitswert und was stärkt uns? Und all das, was wir in dieser Welt finden, das kann uns natürlich körperlich und auch mental irgendwo schon helfen. Aber geistlich, unsere Seele empfängt dadurch nichts. Und letztlich empfängt auch der Herr nichts. Klar, wir wollen uns auch fit halten, damit wir auch für den Herrn tätig sein können. Alles im rechten Maß, das ist keine Frage. Wir wollen auch nicht extrem oder gesetzlich sein. Aber es geht doch um die Ausrichtung. Ein wunderschönes Beispiel in diesem Zusammenhang finde ich Jonathan. Der kämpft im Wald und der Saul sagt, niemand darf irgendetwas hier genießen, bevor nicht jeder, der letzte Feind hier geschlagen ist. Der findet Honig. Der leckt daran, seine Augen werden hell. Dann kann er wieder Gas geben. Dann geht's weiter. Und die anderen waren total schlaff, die konnten nichts mehr hinkriegen. Das war natürlich völlig verkehrt, aber ich finde, die Ausrichtung, der war nicht auf der Honigsuche, sondern er war im Kampf unterwegs. Und zwischendurch hat er sich Honig genommen, um wieder gestärkt im Kampf weiterzuziehen. Und das wollen wir uns auch zu Herzen nehmen oder zum Vorbild nehmen. Wir hatten das kurz berührt, die Verse 9 und folgende. Pura, dieser Knabe, er sollte mit Gideon hinabgehen, wenn er sich denn fürchten würde. Ja, Gott hatte es genau gesehen. Offensichtlich gehörte er auch immer noch zu denen, die furchtsam und verzagt waren. Und der Herr gibt ihm nochmal solch ein wunderbares Erlebnis. Er zieht dann mit Pura in das Lager hinab und dann heißt es in Vers 13, dass da zwei Genossen sich da einen Traum erzählen. Und dann hat er diesen Traum mit diesem Laib Gerstenbrot, das in das Lager Midians rollt. Und es kam bis zum Zelt und schlug es, dass es umfiel. Ist das nicht völlig unnatürlich? So ein Laib, ich weiß nicht, wie groß so ein Laib Brot war. Das sind ja mehr so diese flachen Brote. Wie auch immer, es rollt gegen so ein Zelt und das Zelt kippt um. Eigentlich funktioniert das sowas gar nicht. Und überhaupt, diese Vorstellung, meine ich, dieser Männer dort,
und dass natürlich Gideon das alles jetzt mithören kann, dass dieses Brot mit Gideon identifiziert wird. Ich frage mich wirklich auch, wie kommt der Mann auf diesen Gedanken, dass das Gideon ist? War denn Gideon schon so in Erscheinung getreten? War der große Held? Aber bis jetzt doch noch nicht, oder? Aber so führt es Gott, dass dieser Soldat hier irgendwie Angst hat und sagt, ja, das ist Gideon. Des Sohnes des Joas, des Mannes von Israel. Gott hat Midian und das ganze Lager in seine Hand gegeben. Es wird auch andererseits offensichtlich mit Israel identifiziert. So ein Laib Gerstenbrot, das ist das Brot der Armen. Das wurde vielleicht auch verächtlich. Schaute man auf Israel herab. Aber was ist das für eine wunderbare Lektion auch für uns? Das Interessante ist doch hier, dass dieser Laib Gerstenbrot zum Schwert Gideons wird. So deutet ja dieser Soldat es. Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons. Ist das nicht auch die Lektion für uns? Nehmen wir doch dieses Gerstenbrot, die Nahrung auf aus dem Wort Gottes. Der Herr Jesus selbst als der Auferstandene. Das ist die Gerste, die als erstes hervorkommt von den Getreidearten. Ein Bild von dem auferstandenen Herrn. Und je mehr wir uns auch davon nähren, dann wird sozusagen die Nahrung zur Waffe gegen den Feind. Und das finde ich wunderbar. Und das ist ja eigentlich genau das Thema, was wir immer wieder berühren und immer vielleicht unter anderen Aspekten hier finden. Dass es nötig ist, gestärkt zu werden, geistlich gestärkt zu werden, um dann wirklich gewappnet zu sein, um den Feind dann auch in die Flucht zu schlagen, um den Segen Gottes wirklich zu genießen. Was für eine wunderbare Ermutigung vom Feind selbst. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Ich habe mal so eine Situation gehabt, da fühlte ich mich mindestens so wie Gideon. War so ein Abi-Treffen. Gedacht, gehst du hin, gehst du nicht hin. Wenn du hingehst, musst du irgendwas mitgeben. Ich habe mich so schwer getan. Ich dachte, jetzt nehme ich eine Kiste Bücher mit. Dann bist du erstmal da unter den ehemaligen Schulkollegen. Denkst, wann kommst du mit der Kiste raus? Das ist ja nicht so einfach, den richtigen Moment abzupassen, was da einem alles durch den Kopf geht. Wie soll man das nur anstellen? Ich war nicht mutig, aber irgendwann habe ich doch mich zum Auto gegangen, habe die Kiste geholt. Und habe einfach angefangen. Da sagt doch tatsächlich ein ehemaliger Schulkollege zu mir, ja, eigentlich, der ist Katholik gewesen. Ja, eigentlich machst du es genau richtig. Müsste ich mir eine Scheibe von abschneiden. Ich denke, das gibt's doch nicht. Von dem Feind, den ich erreichen will, sozusagen, der gibt mir eine Ermutigung und stärkt mich. So gnädig ist der Herr. Da kann man sich eigentlich nur noch schämen, dass man so viel Angst hatte. Vielleicht seid ihr mutiger. Ich wünsche es. Aber solche Situation erleben wir vielleicht alle in der einen oder anderen Weise, nicht weil ich mich dessen rühme, ganz im Gegenteil. Ich finde nur gnädig, wie Gott uns zur Hilfe kommt. Jetzt wird hier aufgeteilt. Jetzt kommt sozusagen der Höhepunkt. Drei Abteilungen. Und jeder bekommt Posaunen in die Hand. Und interessant ist übrigens, dass alles, was die 10.000 oder vielleicht auch 32.000 vorher besaßen, das wird irgendwie alles den 300 übergeben. Man hat den Eindruck, diese Kraft oder der Vorrat, alles, was da zur Verfügung stand, jedenfalls auch die Posaunen, es konzentriert sich jetzt alles auf diese 300. Jetzt hat jeder eine Posaune. Ja, was will man denn mit einer Posaune im Kampf gegen Midian? Was für erbärmliche Waffen hier. Die hätten sie genauso gut zu Hause lassen können. So würden wir doch denken, oder? Posaunen, leere Krüge und Fackeln. Da braucht man schon eine gute innere Verfassung, um das so anzunehmen. Oder? Also ich hätte gesagt, das tut mir leid, also das ist mir zu peinlich. Aber das waren Gottes Gedanken. Und das kann ja auch nur so sein, dass darin eine Symbolik steckt. Sonst würde doch Gott niemals den Auftrag geben, mit diesen Waffen, das sind ja gar keine Waffen, dann gegen solch ein großes Heer anzutreten. Die Posaune hatten wir schon einmal. Die Posaune ist ein Bild des Wortes Gottes, das ein klares Signal abgibt. 1. Korinther 14 macht das auch deutlich. Darum, da geht es ja um das Zusammenkommen auch zur Wortverkündigung. Und da wird auch Wert darauf gelegt, dass die Posaune einen klaren Ton angibt, dass man unterscheiden kann. Ihr könnt das nachlesen, mir läuft ja wieder die Zeit davon, deswegen fasse ich mich etwas kurz. Dann gibt es leere Krüge und Fackeln in die Krüge. Und was sollten sie damit tun? Erstens sollten sie dem Gideon das nachmachen. Und dann liest man ja hier in Vers 19, sie stießen in die Posaunen, zerschmetterten die Krüge, die in ihrer Hand waren, sodass offensichtlich erstmal dann die angezündeten Fackeln sichtbar wurden. Und dann hielten sie sie in der linken Hand und in der rechten Hand die Posaunen zum Blasen. Wie können wir das deuten? Ich meine, dass uns da 2. Korinther 4 eine Hilfe ist. Auch wenn das vielleicht nicht ganz entspricht, aber der Gedanke, und vielleicht ist das sogar auch der Gedanke des Apostels Paulus gewesen in diesem Moment, als er hier davon schrieb. Und zwar meine ich jetzt 2. Korinther 4, Vers 6. Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist ein wunderbarer Vergleich. Der Schöpfer Gott hat Licht leuchten lassen hier, und der ist es auch, der in unsere Herzen geleuchtet hat. Zum Lichtglanz oder Erstrahlen, Leuchten der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Man müsste jetzt nur mal noch ein paar Minuten verwenden, um das wirklich zu verinnerlichen, was er hier sagen will. Aber es geht doch offensichtlich darum, dass die Herrlichkeit Gottes, dass wir diese im Angesicht unseres Herrn erkennen und dass sie sozusagen, dass dieser Strahl oder dieses Licht in unsere Herzen geleuchtet hat, aber wieder ausstrahlen soll zu anderen hin. Und wie geschieht das? Vers 7, wir haben aber diesen Schatz, das ist wirklich ein Schatz, in irdenen Gefäßen, damit die Überfülle der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Und dann zählt Paulus auf, dass er bedrängt war, dass er diese Einschränkung, diese Hindernisse bekam, verfolgt, niedergeworfen. Und dann in Vers 10, alle Zeit das Sterben Jesu oder die Tötung Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden alle Zeit dem Tod überliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an uns, schon jetzt bin ich rausgekommen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Das ist wunderbar, aber eine sehr schwierige Lektion. Wir haben einen großartigen Schatz in uns, der ausstrahlen soll. Hier geht es nicht darum, dass irgendwas zertrümmert wird, aber in gewissem Hinsicht schon. Nicht, dass wir uns selbst zertrümmern, sondern dass Umstände auch dazu beitragen können, dass wir ganz stark empfinden, wir sind irdene Gefäße. Unser Körper, unsere Verfassung, unsere natürlichen Kräfte, das wird manchmal so eingeschränkt, so runtergefahren durch Umstände des Lebens. Paulus damals hatte natürlich Verfolgungen zu erleiden, aber es ist interessant, das Sterben Jesu am Leib umhertragend, sie waren dem Tod überliefert, ständig in dieser Todesgefahr. Und das machte sozusagen das Selbstvertrauen oder zerstörte völlig das Selbstvertrauen. Und sozusagen, je mehr wir verschwinden, je mehr wir erkennen, wie zerbrechlich und schwach wir in uns selbst sind, umso mehr kann dieser Schatz hervorstrahlen. Damit das Leben Jesu, das ist ja unser Leben, dass das wirklich sichtbar wird in ihrem Leben, in ihrem Leib, wie das hier gesagt wird von Paulus. Ja, das wollen wir auch manchmal nicht so begreifen. Das ist ja ein unnatürlicher Vorgang, würden wir sagen. Wir würden denken, je stärker das Gefäß, umso besser kann es gebraucht werden. Und Gott sagt gewissermaßen, je schwächer es ist. Er lässt manches zu in unserem Leben. Und wir empfinden, dass es wirklich, dass wir nur irdene Gefäße haben, besitzen, unsere Konstitution. Aber damit die Überfülle der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das weiter vertiefen soll. Ich glaube, wir verstehen alle. Wir sind nicht in der Situation vielleicht eines Paulus. Wir erleben auch nicht diese Bedrängnis, diese Drangsale, die er erlebt hat. Aber es gibt manchmal andere Dinge, die uns unsere Schwäche spüren lassen, wo wir wirklich empfinden. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll. Aber manchmal lässt der Herr das zu, weil das Gefäß selbst sozusagen unwichtig ist, verschwinden soll. Das darf nicht dem Lichtglanz im Weg stehen. Das ist es eben. Wenn wir selbst groß rauskommen, dann verschwindet das Licht. Aber wenn wir verschwinden, dann kommt das Licht groß raus. Und das ist das, meine ich, was wir hier auch finden in Verbindung mit Gideon. Damals mussten jetzt auch diese Krüge zerschmettert werden, sicherlich auch um eine große Geräuschkulisse damit zu entwickeln. Aber dann diese Posaune und das Licht, das strahlen muss, aus uns hinaus. Was ist in uns hineingelegt? Und das soll sichtbar werden, damit die Überfülle der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Das ist eine schwierige Lektion. Wenn wir dann mit uns selbst zu Ende gekommen sind, umso größer ist dann die Kraft Gottes, die an uns wirksam werden kann. So, die Zeit ist vorbei. Ich möchte das nur ganz kurz beenden. Sie standen jeder an seine Stelle. Wie schön, wenn auch du dort stehst, wo der Herr dich braucht. Dem Archippus wird gesagt, sieh auf den Dienst, den der Herr dir gegeben hat. An deiner Stelle, wo du stehst, da kämpfe, da setze dich dafür ein, dass Befreiung auch wird im Volk Gottes, dass wir wirklich den Segen auch empfangen, den Gott uns zugedacht hat. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass hier tatsächlich alle möglichen wieder zusammengerufen werden. Vers 23. Diejenigen, die nach Hause gegangen waren, die kommen jetzt dazu. Sie dürfen auch mitjagen. Und selbst dieser eifersüchtige Stamm Ephraim, der eigentlich sich selbst den Ruhm auf die Schulter schreiben wollte sozusagen, sich selbst zuschreiben wollte, der wird ja auch hier dazu gerufen. Ich möchte das jetzt nicht weiter vertiefen, aber eins ist wichtig. Es ist ein ganz großartiger Sieg geschehen, nicht durch die Kraft der 300. Gott hatte das so gelenkt, dass der eine gegen den anderen das Schwert richtete und alle flohen und alle wurden besiegt. Das hat natürlich auch einen prophetischen Aspekt, weil mir geht es um einen Gedanken, den ich mit Jesaja 10 verbinden möchte. Dort wird tatsächlich der Sieg Gideons erwähnt. Jesaja 10, Vers 25. Denn noch eine ganz kurze Zeit, so wird der Grimm zu Ende sein und mein Zorn sich wenden zu ihrer Vernichtung. Und der Herr der Heerscharen wird über ihn die Geißel schwingen, wie in der Niederlage Midians am Felsen Oreb. Siehe Richter 7, Vers 25. Es gibt auch noch einen anderen Vergleich, aber da möchte ich nur kurz stehen bleiben. Ich möchte das mal so deuten. Später in der Geschichte Israels kommt Gott noch einmal darauf zurück und sagt gewissermaßen, so wie der Sieg damals, das war mein Sieg und das war die große Niederlage Midians, so möchte ich das jetzt auch noch einmal euch erleben lassen.
oder auch in der Zukunft wird das auch nochmal so kommen für das Volk Israel. Aber wie schön wäre es, wenn auch wir einen Sieg erringen würden in unserem Leben, in unserem Umfeld, der auch beispielhaft sein könnte für andere nach uns. Dass andere sozusagen nochmal daran erinnert werden, was dort geschehen ist, in Gütersloh oder wo es auch sein mag, dass man sozusagen erlebt hat, man ist befreit worden von diesem Feind, von dieser Welt, in welcher Form sie auch uns belagert. Und dass wir ein Beispiel werden, vielleicht für andere nach uns. Wie schön wäre das? Nicht um uns zu rühmen. Gott sagt ja gewissermaßen, es ist mein Sieg. Das war die Niederlage Midians. Hier wird nicht Gideon hochgehoben, auch nicht die 300 Mann. Nein, er wollte sich verherrlichen. Und das will er auch heute durch dich und durch mich.